das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein lauschiges Plätzchen auf der Parkbank, hier lässt sich der wohlverdiente Ruhestand genießen. Eher ungemütlich verläuft die Diskussion zum Thema Rente innerhalb der Union. Der Parteinachwuchs ist auf Konfrontationskurs mit Kanzler Merz und stößt damit in Teilen der Partei auf Verständnis. Der CDU-Chef versucht zu beruhigen, zwar hält Merz am aktuellen Rentenpaket fest, aber er sagte zu, die Bedenken zu hören, wenn es später um eine große Rentenreform geht.
Nach der Konfrontation beim Deutschlandtag der Jungen Union versucht der Kanzler, die Wogen zu glätten und die nächste Pleite für seine Koalition abzuwenden. Ein Scheitern des Rentenpakets im Bundestag.
Da kommt es jetzt wirklich darauf an, dass wir als Regierung nicht nur geschlossen sind. Geschlossenheit für sich ist kein Wert. Wir müssen in der Sache überzeugen und wir müssen die Menschen in diesem Land mitnehmen auf dem Weg hin zu einem neuen Versorgungssystem.
Probleme bereiten dem Kanzler 18 junge Unionsabgeordnete. Sie kritisieren, dass die Finanzierung des Rentenpakets zu Lasten der jungen Generation gehe. Ohne ihre Stimmen hat die Koalition keine sichere eigene Mehrheit im Bundestag. SPD-Chef Klingbeil will von einer Änderung des Gesetzentwurfs trotzdem nichts wissen.
An diesem Gesetz wird nichts mehr geändert, liebe Genossinnen und Genossen. Wir stehen beim Thema Rente. Das werden wir im Bundestag verabschieden.
Unterstützung kommt dagegen von CSU-Chef Söder.
Ich finde, ihr habt schon gute Argumente. Und man muss diese Argumente auch wägen. Man muss sie auch beachten. Und wir müssen darüber auch mit der SPD reden. Also so ein reines SPD-Basta von der Seite geht auch einfach nicht.
Anders als Merz gestern wird Söder heute beim Deutschlandtag bejubelt. Dabei vermeidet er es, Klarstellung zu beziehen. Er wechselt zwischen Unterstützung für die Bedenken der Jungen Union zu Verständnis für den Kanzler. Gehör fanden die Jungen mit ihrer Position bereits am Vormittag bei der Seniorenunion. Und selbst aus der Bundesregierung kommt Unterstützung.
Reformen sind hier unumgänglich und insofern hat die junge Gruppe recht.
Später schiebt die Pressestelle dann ein schriftliches Statement nach, in dem die Ministerin für das Rentenpaket wirbt. Die Situation ist verfahren, ein Ausweg aus Sicht des Kanzlers. Im jetzigen Rentenpaket auch festschreiben, wie in einem nächsten Schritt eine umfassende Rentenreform angegangen werden soll.
Anna Engelke, Sie haben den Kanzler heute zum Rentenstreit für den Bericht aus Berlin interviewt. Was war seine Botschaft?
Ja, also es ist schon eine ernste Lage, in der sich der Bundeskanzler gerade befindet. Friedrich Merz hat in seiner eigenen Unionsfraktion bisher keine Mehrheit für das Rentengesetz. Und sein Besuch gestern auf dem Deutschlandtag bei der Jungen Union, der hat nicht geholfen. Einige haben seinen Auftritt auch als arrogant empfunden. Heute im Bericht aus Berlin hat Kanzler Merz den Kritikern des Rentenpakets ein gewisses Entgegenkommen signalisiert. Inhaltlich will er am Rentengesetz zwar nichts ändern, aber er hatte angeboten, Union und SPD könnten das Gesetz mit einer Begleiterklärung ergänzen oder einem Entschließungsantrag, das wäre noch etwas verbindlicher. Darin soll sich die Koalition zu einer grundlegenden Rentenreform für die Zeit nach 2031 bekennen. Und außerdem will der Kanzler bei der Rentenkommission auf die Tube drücken. Sie soll früher als geplant ihre Ergebnisse vorlegen, und zwar bereits bis zum nächsten Sommer. Inwieweit das die jungen Abgeordneten von CDU und CSU überzeugt, das ist offen. Es geht dabei wohl auch um die Frage, inwieweit sie ihrem Bundeskanzler vertrauen.
Danke, Anna Engelke nach Berlin. Ein anderes Vorhaben der Koalition geht vergleichsweise geräuschlos über die Bühne. Ukrainische Flüchtlinge sollen künftig kein Bürgergeld mehr erhalten, sondern die geringere Unterstützung für Asylbewerber bekommen. Bundeskanzler Merz räumte ein, dass die SPD Bedenken hatte. Man sei aber nicht in einer Koalition, um sich gegenseitig glücklich zu machen, sondern um Probleme zu lösen. Kritische Stimmen dagegen sagen, es sei gerade die Neuregelung, die Probleme schaffe.
Das Café Gastro-Oma in Neuss, ein erfolgreiches Kleinunternehmen. Der Chef Dmitro, ein Ukrainer. Wegen seiner 4 Kinder muss er nicht zur ukrainischen Armee. Sein Café eröffnete er mit Hilfestellung. Das lief alles über das Jobcenter. Die haben mich bei der Suche nach dem Laden hier unterstützt und mir geholfen, einen Partner zu finden, der an unseren Erfolg hier in Deutschland geglaubt hat. Bei ihm arbeiten jetzt geflüchtete Ukrainerinnen, die keine Unterstützung mehr vom deutschen Staat brauchen. Der Kanzler will eine Änderung bei Ukrainern, die ab April 2025 nach Deutschland eingereist sind. Das betont er heute im Bericht aus Berlin noch einmal.
Das haben wir verabredet, dass die rauskommen aus diesem sogenannten Bürgergeld und ins Asylbewerberleistungsgesetz gehen, mit wesentlich niedrigeren Leistungen und höheren Anreizen auch zu arbeiten.
Die Jobcenter, in mehreren Studien für die Vermittlung von Ukrainern gelobt, sind in Zukunft grundsätzlich nicht mehr für sie zuständig. Jetzt sollen Ukrainerinnen und Ukrainer von Behörden wie den Sozialämtern betreut werden. Das aber bezahlen dann Städte und Kommunen.
Der Bund schafft eine andere Regelung, die zu Mehrkosten bei uns führen. Und dann fordern wir und legen auch sehr, sehr großen Wert darauf, dass diese Mehrkosten auch ausgeglichen werden.
Die Opposition hält den Vorschlag für widersinnig.
Der Staat gibt mehr Geld aus. Gleichzeitig haben wir eine schlechtere Vermittlung von Menschen in Arbeit. Das ist absurd. Das ist auf beiden Seiten schlecht für das Land.
Das Gesetz soll am Mittwoch vom Kabinett verabschiedet werden.
Am heutigen Volkstrauertag wird der Millionen Toten der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus gedacht. Dazu fand auch eine Gedenkstunde im Bundestag statt. In diesem Jahr hielt dort Italiens Staatspräsident Mattarella eine Rede. Zuvor hatte er mit Bundeskanzler Merz, Bundespräsident Steinmeier und Bundestagspräsidentin Klöckner an der zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in Berlin Kränze niedergelegt. Die britische Regierung will die Flüchtlingszahlen im Land senken. Jetzt hat Innenministerin Mahmoud angekündigt, die Migrationspolitik zu verschärfen und sprach von der umfassendsten Änderung des Asylsystems seit Jahrzehnten. Konkret sollen etwa bestimmte Asylbewerber keine Unterstützung mehr erhalten. Das betreffe diejenigen, die gegen das Gesetz verstoßen, sowie die, die arbeiten könnten, es aber nicht tun. Dabei orientiert sich die Regierung am Vorgehen Dänemarks.
Es ist eine gefährliche, aber häufig genutzte Route. Über den Ärmelkanal sind laut britischem Innenministerium in diesem Jahr knapp 40.000 Menschen irregulär nach Großbritannien gelangt. Nun sollen die Asylregeln drastisch verschärft werden. Das kündigt Innenministerin Shabana Mahmood heute in britischen Medien an. Wer fortan irregulär ins Land kommt, soll frühestens nach 20 statt wie bisher nach 5 Jahren ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommen. Geflüchtete sollen abgeschoben werden, sobald ihre Heimatländer als sicher eingestuft sind. Die illegale Einwanderung verursacht die Spaltung unseres Landes. Wir müssen das als Regierung angehen. Ich sehe ein System, das außer Kontrolle ist, unfair und enormen Druck auf die Gemeinden ausübt. Umfragen zeigen, Einwanderung und Asyl sind für die meisten Briten inzwischen das wichtigste Thema. Auch vorangetrieben von Nigel Farage und seiner rechtspopulistischen Partei Reform UK. Er verspricht, Zitat, Massenabschiebungen und führt in den Umfragen. Kritik an den Regierungsplänen kommt heute unter anderem von Flüchtlingsorganisationen. Das wird nicht funktionieren. Es wird die Menschen nicht davon abhalten, nach Großbritannien zu kommen und hier Schutz zu suchen. Sie recherchieren nicht online, welches Land sozusagen am weichsten ist. Sie kommen wegen familiärer Verbindungen, die sie hier haben. Auch die Grünen, die Liberaldemokraten und die schottische Nationalpartei kritisieren die Pläne. Den Konservativen und Reform UK dagegen gehen sie nicht weit genug. Durch eine härtere Asylpolitik will die Labour-Regierung offenbar den Aufstieg der Rechtspopulisten von Reform UK bremsen. Ob das gelingen kann, ist jedoch völlig offen. Gleichzeitig riskieren die Sozialdemokraten, wichtige Teile ihrer linken Wählerschaft mit einem verschärften Einwanderungskurs zu verprellen.
Die Vereinten Nationen warnen vor wachsender Gewalt im besetzten Westjordanland. Radikale israelische Siedler greifen immer häufiger dort lebende Palästinenser an und hinterlassen dabei Chaos und Zerstörung, so wie hier. Allein im Oktober wurden mehr als 260 Vorfälle registriert. Das ist nach Angaben der UN ein neuer Höchststand.
Es sind etwa 60 Männer, wie fast immer maskiert bei solchen Angriffen. Radikale israelische Siedler, gefilmt von einer Überwachungskamera. Am Dienstag stürmen sie das Gelände einer palästinensischen Molkerei im besetzten Westjordanland, legen Feuer, zerstören Fahrzeuge. Die palästinensischen Mitarbeiter können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dieser Angriff war komplett im Voraus geplant. Jede Gruppe wusste, was zu tun war. So waren die, die Türen aufbrachen, nicht dieselben Gruppen, die die Autos anzündeten. Sie waren bestens organisiert. Die Angriffe radikaler Siedler nehmen weiter zu. Meist seien es junge, extrem radikale Männer mit dem Ziel, alle Palästinenser aus dem Westjordanland zu vertreiben, sagt Yair Dvir von einer israelischen Menschenrechtsorganisation. Die israelische Regierung gebe ihnen freie Hand. Diese Siedler sind manchmal ausgestattet mit Waffen des israelischen Militärs, werden so verteidigt. Ihre Siedlungen werden subventioniert von der Regierung. Das ist alles Teil einer israelischen Politik. Premierminister Netanyahu äußert sich heute knapp zur Siedlergewalt. Es handle sich um eine Minderheit, die das Gesetz bricht und gegen die man vorgehen werde. Auch israelische Soldaten werden zunehmend von radikalen Siedlern angegriffen. Der für das besetzte Westjordanland zuständige israelische Militärchef fordert, auch für Siedler die sogenannte Administrativhaft zu nutzen. Eine Haft in der Regel ohne Anklage und Gerichtsprozess. Die wird aber nur für Palästinenser angewandt. Siedler sind derzeit davon ausgenommen.
Während derzeit in Brasilien Staaten beim UN-Klimagipfel über Maßnahmen beraten, wird Klimaschutz in Dänemark bereits gelebt. 2009 fand in der Hauptstadt Kopenhagen die 15. Klimakonferenz statt. Ein Abkommen wurde nicht geschlossen. Dennoch nahm sich die Stadt vor, bis 2025 klimaneutral zu werden. Ganz geklappt hat das zwar nicht, doch es folgte ein Umdenken bei der Stadtplanung. Heute zählt die Hafenstadt zu den nachhaltigsten der Welt.
August Winterortsen holt seinen Sohn von der Schule ab, natürlich mit dem Rad. In Kopenhagen hat jeder ein Fahrrad und oft sind mehr Räder als Autos auf den Straßen unterwegs. Weniger Parkplätze, dafür mehr sichere Radwege und öffentliche Verkehrsmittel. Kopenhagens Stadtregierung wollte so bis zu diesem Jahr die erste CO2-neutrale Metropole der Welt werden. Ganz geklappt hat das zwar nicht, aber der CO2-Ausstoß wurde innerhalb weniger Jahre um fast 80% gesenkt. Hauptgrund? Eine andere Verkehrs- und Energiepolitik. Wir verbrennen inzwischen keine Kohle mehr und setzen beim Heizen ganz auf Fernwärme durch Müllverbrennung. Für die Bürger macht das keinen Unterschied. Sie profitieren von modernen Radwegen und davon, dass wir die Häuser in der Stadt sanieren und dadurch weniger Energie verbraucht wird. Von der Schule bis nach Hause fährt August Winterortsen eine Viertelstunde. Falls er mal aus der Stadt raus muss, nutzt er Carsharing-Angebote. Ein eigenes Auto hat er nicht. Für mich geht es nicht nur um Klimaschutz, sondern auch darum, dass wir gesünder leben. Wir werden dazu gebracht, im Alltag aktiver zu sein, häufiger das Rad zu nutzen oder zu laufen, statt die ganze Zeit Auto zu fahren. Kopenhagen hat sich inzwischen ein noch ambitionierteres Ziel gesetzt. Bis 2035 soll die Stadt sogar noch mehr klimaschädliche Emissionen binden, als sie selbst verursacht. Unter anderem durch CO2-Filter bei der Müllverbrennung.
Es ist das entscheidende Spiel für die deutsche Fußballnationalmannschaft um die direkte WM-Qualifikation morgen gegen die Slowakei. Ein Remis würde der DFB-11 reichen. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann ist allerdings nicht in Topform.
Der letzte Eindruck vor dem entscheidenden WM-Qualifikationsspiel, der Ernst der Lage, wird herzhaft weggelacht. Die Personallage hat sich offensichtlich entspannt. Innenverteidiger Nico Schlotterbeck ist einsetzbar. Und auch der Kapitän Joshua Kimmich wird nach seiner Sprunggelenksverletzung wohl auflaufen können. Gegen ein starkes Team aus der Slowakei. Im Hinspiel in Bratislava legte die deutsche Mannschaft einen desolaten Auftritt hin. Am 4. September kassierte das DFB-Team gegen hochmotivierte und überlegene Slowaken eine verdiente 0-2-Niederlage. Nun also morgen die Revanche.
In so einem K.O.-Spiel in Anführungszeichen liegt schon viel Reiz drin. Ja, und wir gehen alle davon aus, dass es morgen ein gutes Spiel von uns wird und dass wir die 3 Punkte holen können.
Der Bundestrainer also optimistisch. Gutes Zeichen, dass es auch noch die kleinen Erfolgserlebnisse gibt. Sein 10. Länderspiel wird morgen der Torwart bestreiten. Auf Oliver Baumann wird es ankommen, dass die DFB-11 die direkte WM-Qualifikation schafft. Ein Unentschieden würde bereits reichen.
Und einen Tag vor dem entscheidenden WM-Qualifikationsspiel haben in Leipzig tausende Fußballfans gegen geplante schärfere Sicherheitsmaßnahmen in deutschen Stadien demonstriert. Unter dem Motto Fußball ist sicher protestierten die Anhänger verschiedenster Clubs gegen Pläne der Politik zu personalisierten Tickets und verschärften Stadionverboten. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 17. November.
Zu Beginn der neuen Woche erreicht uns polare Kaltluft und mancherorts kann sogar Schnee fallen und in der Südosthälfte heute Nacht häufiger Regen. Im Bergland ist Schnee dabei, sonst mal mehr, mal weniger Wolken und von der Nordsee breiten sich einige Schauer aus. Morgen bei Sonne und Wolken einzelne Regen- oder Graupelschauer. Hier und da können sich Schneeflocken darunter mischen. Im Süden fällt der meiste Regen, der zum Teil bis in mittlere Lagen in Schnee übergeht. Im Norden und in der Mitte heute Nacht teilweise Werte nahe dem Gefrierpunkt, am Oberrhein dagegen knapp unter 10 Grad. In einigen Mittelgebirgslagen morgen nur niedrige einstellige Werte, im Süden immerhin noch um 10 Grad. Dienstag im Norden und in der Mitte Regen, im Bergland Schneeschauer, im Süden oft sonnig und trocken. In den folgenden Tagen ändert sich an dem nasskalten, im Süden teilweise freundlichen Wetter wenig.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr geht es um die Klimakonferenz in Brasilien. Ingo Zamperoni fragt Umweltminister Schneider, wie er die COP noch zum Erfolg machen will. Und Rettungsflug in die EU. Schwerverletzte Kinder aus Gaza bekommen medizinische Hilfe. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.